Der Bibelgarten. Sieger-Köder-Zentrum, Werk und Bibelgarten heißt unsere Einrichtung. Der Bibelgarten war auch eine Anregung und ein Wunsch von Pfarrer Köder. Sicher auch deshalb, weil die 8 Bildtafeln in der Mitte des Gartens von ihm und Rudolf Kurz ursprünglich für die Landesgartenschau in Heidenheim im Jahr 2006 geschaffen, ausschließlich von biblischen Gärten handeln. Vom Garten Eden, vom Garten des Hohen Liedes, vom Garten Gethsemane und vom Garten des Ostermorgens. Wir nennen dieses Kunstwerk, weil es 4 Ecken bildet, die Bibelecken. Über 60 Pflanzenarten wurden gepflanzt. Sie sind weitgehend so angeordnet, wie sie in der Bibel vorkommen, beginnend mit dem Schöpfungsbericht im 1. Buch Moses, Genesis genannt, bis zum Neuen Testament. Man kann also anhand der Pflanzen gewissermaßen einen Gang durch die Bibel machen. Der kleine Rundgang beginnt, wie sollte es anders sein, im Paradies. Manche würden deshalb gern beim Apfelbaum anfangen, weil landläufig Eva einen Apfel aß und auch Adam davon gab. Aber hier beginnt, darauf legt der Theologe Köder Wert, bereits die erste Bibelstunde. Dort in der Bibel, im Buch Genesis, ist nämlich nirgends von einem Apfel die Rede, sondern von der Frucht des Baumes der Erkenntnis. Warum der Apfel im Volksmund und in der Kunst beim Sündenfall vorkommt, könnte damit zusammenhängen, dass der Apfel lateinisch malus heißt. Und malus bedeutet Schuld. Schuld, welche die ersten Menschen nach der Bibel auf sich geladen haben. So beginnen wir den Gang durch den Bibelgarten links von den Aufgangsstufen zu den Bibelecken mit dem Themenbereich Paradiesgarten, und zwar beim Feigenbaum. Rechts der Treppen sind dann die Pflanzen für Räucherstoffe zu finden. Und weiter um die Bibelecken herum, an der Seite der Straße zu, kommt man zu den Pflanzen des Nils. Ganz in der Ecke findet man den brennenden Dornbusch und gleich daneben, an der östlichen Umfassungsmauer, die Pflanzen aus den Gärten Ägyptens. Am Haus entlang sind die Pflanzen aus dem Land Kanaan, dem gelobten Land der Bibel. Dort sind deshalb unter anderem auch Zitronen und Weintrauben. Links in Richtung Bibelecke ist der Themenbereich der Wüste Negev behandelt. Rechts vom Eingang findet man einige Symbolpflanzen, so auch die Lilien und das Efeu. Weiter geht es mit Disteln und Dornen, bezeichnenderweise im Pflanzbeet vom Garten Eden, aber eben auf der Rückseite. Und hier, direkt vor dem Brunnen, steht endlich auch der Apfelbaum. Über ihn heißt es im Hohen Lied, Kapitel 2, Vers 5, stärkt mich mit Traubenkuchen, erquickt mich mit Äpfeln, denn ich bin krank vor Liebe. Dann geht es noch einmal zurück an die Südwestecke des Gebäudes in die Lustgärten Israels, wie sie im Hohen Lied beschrieben sind. Weiter dann vorbei an Ölbaum, Dattelpalme und Granatapfel in Richtung Brunnen zu den Blumen auf dem Feld, Klatschmohn, Kamille und Lorbeerbaum. Am Brunnen vorbei zu den Feldfrüchten, Weizen, Gerste, Bohnen, Linsen und zu den Wirtspflanzen, die im Neuen Testament von den Evangelisten genannt sind. Ganz am Ende, bereits am Ausgang, steht der Maulbeerbaum, der im Lukasevangelium genannt ist. Wenn euer Glaube auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn, würdet ihr zu dem Maulbeerbaum hier sagen: Heb dich samt deinen Wurzeln aus dem Boden und verpflanz dich ins Meer. Und er würde euch gehorchen. Spätestens jetzt könnte man fragen: Warum steht die Pflanze des Bibelgartens am Eingang und damit eigentlich am Anfang? Vielleicht hat das etwas mit Sieger Köders Bibelbetrachtung in seiner Tübinger Bibel zu tun. Sieh, die Tübinger Bibel beginnt ja bekanntlich mit dem zeitlich jüngsten Buch der Bibel, dem Petrusbrief. Und sie endet mit dem Schöpfungsbericht, um klarzumachen, dass die biblische Botschaft nur von Ostern her zu verstehen ist. Es kann also durchaus auch reizvoll sein, den Weg durch den Bibelgarten nach der Tübinger Bibel einfach umgekehrt noch einmal zu gehen, um dann bei den Bibelecken vor dem Bild vom Garten des Ostermorgens, dem Bild mit dem geöffneten Grab, dem Sinnbild für die Auferstehung, daran erinnert zu werden, dass gerade diese Botschaft das große Geheimnis und der Kern des christlichen Glaubens ist.